Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zero Red Line, dem Podcast über internationale Politik mit mir, Rob, und mit Andreas. Diese Woche haben wir eigentlich nur über ein großes Thema gesprochen, nämlich über Österreich. Wir hatten nämlich die großartige Juli wieder zu Gast und wir haben mit ihr zuerst natürlich wieder ein bisschen über die deutsche Innenpolitik gesprochen und dann schnell den Bogen nach Österreich gefunden. Sie hat uns ein bisschen von der Lage dort erzählt, hat uns Tipps gegeben, was man denn gegen so eine rechte Regierung alles machen kann, was da die besten Schritte sind. Und natürlich haben wir dann die Lage, die politische Lage insgesamt auch nochmal besprochen in Österreich. Das war auf jeden Fall sehr lehrreich. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Und wenn ja, dann empfehlt uns gerne weiter und gibt uns gute positive Bewertungen bei iTunes und so weiter. Ja. Dann wünsche ich euch viel Spaß.
Fängt an.
Hallo. Wie geht's uns denn heute?
Hallo Rob. Hallo Juli. Mir geht's so semi.
Ja, ich bin auch ein bisschen krank.
Ja, mir auch.
Ja, da haben wir es ja. Das ist immer gut, wenn alle so ein bisschen semi drauf sind. Aber tatsächlich werden die Folgen dann besser. Wir haben heute Besuch mal wieder von unserer Expertin aus Österreich von Juli. Yay.
Die Expertin.
Außenkorrespondentin.
Hallo, freut mich sehr.
Weiß nicht. Deine Expertise ist, dass du Österreicherin bist.
Ja.
Und dort Politik machst seit sehr, sehr langer Zeit schon als relativ junger Mensch. Ich meine, das ist ja auch, das ist auf jeden Fall viel wert, oder?
Auf jeden Fall.
Ja, hoffentlich.
Hoffentlich. Naja, solange, also, ne. Bei der Situation in Österreich weiß man nicht, wohin das führen kann.
Ja, nein, natürlich. Es ist sehr viel wert. Es ist sehr viel wert, aktiv Politik mitzugestalten, egal in welcher Form. Hast vollkommen.
Ihr habt ja jetzt seit kurzem eine Regierung. Und in Deutschland haben wir bald auch eine, habe ich gehört.
Weiß man nicht.
Auf jeden Fall gibt es jetzt einen Koalitionsvertrag. Und ich glaube, heute ist Martin Schulz von irgendwas zurückgetreten, glaube ich.
Na, er ist von nichts zurückgetreten. Er hat gesagt, er tritt nicht an. Ach so. Also er tritt es nicht an, was er hätte bekommen sollen, was er aber nicht haben wollte. Das ist sehr verwirrend.
Er wollte Außenminister werden und jetzt wird das doch nicht, glaube ich.
Ja, weil er hat vorher gesagt, dass er auf keinen Fall in die Regierung von Angela Merkel geht.
Achso, und dann wollte er doch und jetzt will er doch nicht mehr.
Genau. Also jetzt hat man ihm, glaube ich, gesagt, dass das so nicht funktioniert. Und ich glaube, Sigmar Gabriel hat ihm gesagt, also mir wurde das Außenministeramt versprochen. Ich glaube, so lief das irgendwie.
Es ist sehr wirr. Ich bin mir auch nicht sicher, was die sich dabei denken. Also das ist ja sehr souverän auf jeden Fall.
Also ich verstehe auch nicht. Also ich verstehe wirklich nicht, wie Menschen, die so Politik machen, in solche Führungspositionen gekommen sind. Also das geht einfach nicht in meinen Kopf rein. Ich meine, es war vorher klar, dass das total bescheuert ist, trotzdem noch eine Position anzunehmen, wenn man das vorher öffentlich gesagt hat. Aber wenn man es dann tut, dann muss man das auch durchziehen, oder? Also,
Aber das Ding ist doch, warum...
Etwas sage und die Medien berichten das im ganzen Land und ich quasi bestätige dieselbe Aussage immer und immer wieder und dann zwei Tage später denke ich mir, na gut, habe es mir anders überlegt, mach was völlig anderes und kommentarlos quasi denke ich dann, alle Leute gehen einfach davon aus, dass ich mich umentschieden habe und irgendwie die andere Sache doch nicht mehr gilt. Also das geht halt irgendwie nicht.
Es war ja auch nicht leicht nach der Bundestagswahl. Die SPD hat ja ganz klar kommuniziert auf allen Kanälen, wir werden ohne Hintertür in die Opposition gehen. Es wird keine große Koalition geben. Es gibt hier keine Hintertür. Es wird bei mehreren Tweets, Pressekonferenzen, Interviews gehört. Und dann gibt es doch eine Hintertür. Und das ist irgendwie so, okay. Aber irgendwie ist man dann doch nicht überrascht, weil man das irgendwie kennt. Man ist irgendwie abgestumpft.
Ja, man fühlt sich trotzdem ein bisschen verarscht irgendwie.
Ja, es ist so eine Mischung aus sich verarscht fühlen, aber auch irgendwie eine Mischung aus ich bin nicht überrascht. Und das ist eigentlich das Traurige an der Sache.
Aber wobei ich halt jetzt auch sagen muss, ich kann das halt nachvollziehen, dass man das, also, dass man das als SPD gemacht hat, kann ich halt nachvollziehen. Aber da ist Martin Schulz halt nochmal eine eigene Rolle, dass er sich nicht darüber bewusst ist, dass er das hätte nicht als Person machen dürfen, wenn seine Partei schon umkippt, dass er dann hätte halt standhaft bleiben müssen. Und ich gehe nicht als Teil, also als Vizekanzler und Minister in diese Regierung, weil ich habe das halt klar gesagt und irgendwie wird das jetzt auch mit mir verbunden, dieser ganze Unfall. Und wenn ich das dann tue, dann wirkt es noch viel stärker als Unfall. Dass sie das nicht verstehen, das verstehe ich nicht.
Ja, aber das fällt doch immer wieder vor, solche Sachen, wo man sich denkt, hey, wie kann diese Person in dieser Position irgendwie sich anmaßen, sowas zu machen. Aber ich habe das Gefühl, die Leute, die verstehen das überhaupt nicht. Die sehen sich halt selber irgendwie stärker als sie selber als Karriereperson, als Teil von dieser Partei und fangen dann immer im Alleingang irgendwelche Dinge ab, ohne es mit irgendjemandem abzusprechen. Das passiert immer wieder. Und das kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen, weil es ja auch für diese Personen persönlich dann meistens riesige Nachteile mit sich zieht. Aber die denken einfach nicht genügend mit, beziehungsweise haben einfach zu wenig Überblick und Ahnung von irgendwie den Folgen von verschiedenen, weiß ich nicht, ja, Moves. Weil die es halt gewohnt sind, von jeder Seite irgendwie beraten zu werden und im Endeffekt eh oft nicht sagen können, was sie denken, sondern irgendwas nachplappern. Und wenn es dann einmal nicht so ist, dann reden sie halt, wie sie sich gerade denken, dass es passt und dann passt halt oft nicht. Also ich glaube, das liegt dem zugrunde.
Okay, das ist ein interessanter Gedanke.
Also es ist definitiv halt auch ein Risiko, dass er eingegangen ist. Und es hätte ja auch sein können, dass die Leute oder dass die Medienöffentlichkeit gesagt hätte, na Mensch, der Martin Schulz ist so ein beliebter Typ, die Leute möchten ihn in dem Amt haben. Aber das war halt schon lange nicht mehr so.
Ja, aber das ist ja wirklich eine dann total verblendete Realitätsansicht, weil das habe ja sogar ich hier mitbekommen, dass es dafür halt keine Chance gab halt. Ja, das meine ich ja mit dem Punkt, den ich vorher gesagt habe, die Leute halt, die nehmen sich selber ganz anders wahr, als sie halt wahrgenommen werden von der Allgemeinheit, von den Leuten in ihrer eigenen Partei, aber auch von allen anderen Leuten. Und ich, ja.
Er hat halt auch einen Fehler gemacht, insofern die Debatte im letzten Jahr, als Sigmar Gabriel zum Minister ernannt wurde und dieses Rochade war mit dem Kanzlerkandidat Schulz und so weiter hin und her geschoben, da gab es schon viel Kritik, weil das eben nicht von unten kam, sondern das war so eine Personalrochade von oben durchgeführt und dann macht man das Ganze einfach nochmal und erwartet jetzt, dass das die Leute gerade an der Basis irgendwie gut finden und das hat halt einfach auch nicht geklappt. Da fehlte auch dann dieses Ding, die Partei über sich selbst zu stellen oder ja, war nicht möglich bei ihm.
Na, besonders wäre es halt so einfach gewesen zu sagen, okay, wir machen diesen Mitgliederentscheid und man kann in diesem Mitgliederentscheid noch gleich beantworten, wer es eigentlich, wem wollt ihr als Parteivorsitzenden haben oder als Parteivorsitzende, so, weil ich mache den Job nicht mehr und ja, also das wäre halt zumindest sehr, sehr einfach gewesen und da nicht zu sagen, naja, wir sehen ja gerade, Andrea Nahles ist total beliebt, jetzt nehmen wir Andrea Nahles, so.
Ja, die springen halt momentan einfach mal auf Züge auf, weil sie nicht wissen, was sie wollen und nicht wissen, was sie machen sollen, offensichtlich. Also, das ist schon dieser Kopf, also so kopflos habe ich die SPD auch noch nicht erlebt und Merkel kann davon natürlich profitieren, weil die einfach die Klappe hält und die Aufmerksamkeit von sich ablenken kann, ne? Schon.
Na, besonders, es gab jetzt halt sehr lange sehr viel Streit, also seit 2 Tagen gibt es eigentlich nur Streit in der CDU, ich weiß nicht, ob man das in Österreich mitbekommt, aber eigentlich ist die Union hier wirklich so aufgestellt, dass man eigentlich sagt, dass es sehr große Unruhe innerhalb der Basis-Union gibt, weil sie halt wirklich schlecht abgeschnitten haben bei diesen Koalitionsverhandlungen und da hat die SPD meiner Meinung nach auch verhältnismäßig viel erreicht, so. Aber das ist jetzt schon wieder komplett aus den Kommentarspalten heraus und jetzt dominiert wieder das Chaosverhalten in der SPD. Das verstehe ich halt auch nicht, dass man nicht merkt, okay,
Ja.
Wir haben gerade eine Chance, da was zu machen.
Mal ein paar Tage die Klappe halten, ne? Ist manchmal auch ganz gut.
Ja, das hätte halt gereicht.
Ja.
Wir reden über die Inhalte, die wir gebracht haben und diskutieren darüber, ob uns das reicht, also ob unseren MitgliederInnen das reicht und stimmen darüber ab. So. Das, aber nein. Naja, gut. Es, können wir uns darauf einigen, dass Martin Schulz seine Karriere vorbei ist?
Wahrscheinlich, ja. Ne? Da bin ich mir auch sicher.
Ja, wer weiß, vielleicht wird er jetzt noch Buchautor oder gründet eine, weiß ich nicht, ja, Privatjet-Firma oder weiß nicht, ja. Aber seine politische Karriere, glaube ich.
Ich glaube, ja.
Zumindest im Vordergrund, im politischen Vordergrund. Ich glaube, die ist vorbei.
Ich glaube, er wird jetzt hier so Vorsitzender der Friedrich-Eber-Stiftung Europa oder so ein Kram und dann ist es halt vorbei.
Dafür ist er glatt noch zu jung.
Ja.
Aber ja, sowas in die Richtung. Ach, naja. Apropos Europa.
Naja, gut. Dieses Europa, was ist das eigentlich?
Österreich ist auch in Europa. Ich bin bekannt für meine großartigen Übergänge. Ja, Österreich hatten wir eben schon angesprochen, hat jetzt seit kurzem auch eine neue Regierung. Und zwar eine Regierung aus konservativer ÖVP und, wie sagt man, rechtsnational?
Rechtsradikal, ja. Sagt man, glaube ich.
Rechtsradikal.
Ja, also ich würde sagen, bei beiden versteht man, was du meinst.
Die FPÖ auf jeden Fall.
Also aus ÖVP und FPÖ. nennen wir das Kind beim Namen. Ja.
Wie viel
also seit 53 Tagen, genau.
53 Tage, okay.
53, ich habe vorher extra nachgeschaut. 53 Tage.
Das sind fast 2 Monate. Und hat
also seit Mitte Dezember.
Mitte Dezember. Hat sich schon was verändert? Hast du schon das Gefühl, das fühlt sich
Ja, es hat sich schon sehr viel verändert. Es wird sich, also es hat sich, finde ich, also erschreckend viel geändert. Jetzt nicht nur quasi im politischen Geschehen und so, da sind jetzt schon viele Sachen angekündigt worden, die auch dann durchgezogen werden, meiner Ansicht nach. Und es wurden auch schon einige Dinge verändert und bla bla bla. Aber man merkt schon halt generell in der Stimmung, halt irgendwie so auf der Straße und in der Stimmung in den Gesprächen, die man so mit und auch die man selber führt, dass sich viel verändert hat. Also natürlich einerseits halt alle Leute, die irgendwie annähernd links angehaucht sind und natürlich noch weiter links und in, ja. da tut sich irgendwie ganz, ganz viel und die Leute radikalisieren sich und irgendwie mobilisieren irgendwie niemand ruht und das ist auch, finde ich, voll schön zu sehen, halt, dass niemand sich damit abfällt mit der Tatsache, dass wir diese Regierung jetzt haben und diese Leute quasi jetzt an der Macht sind und über uns alle bestimmen können. Das finde ich ganz spannend, aber ganz erschreckend ist auf der anderen Seite halt, wie schnell das irgendwie ersichtlich wurde, quasi auf wie stark diese Umschwenkung jetzt war politisch. Also man sieht viel mehr Leute in so Burschenschafter-Outfits auf der Straße, die sich einfach auch alleine trauen zu gehen. Das war davor überhaupt nicht. Davor hat man immer nur die Leute in Gruppen gehen gesehen. Einfach nehme ich halt an, aus quasi aus ein bisschen Angst halt da irgendwie dafür blöd angemacht zu werden, dass sie halt da rumrennen mit ihrem komischen Käppchen und dieser Schleife. Aber das sieht man mittlerweile auch alleine, gehen nur zu zweit und unterhalten sich irgendwie und fühlen sich ganz, ganz toll. Und solche Sachen, das ist jetzt nur ein von vielen Beispielen, solche Sachen fallen einem schon auf im täglichen Leben. Und ich finde das schon ziemlich erschreckend halt nach so wenig Zeit, dass sich die Stimmung schon irgendwie dahingehend stark verändert hat. Und dass es auch viele Leute gibt, die sich mittlerweile halt viel weniger trauen, auf die Straße zu gehen. Ja? Leute, die glauben halt, dass ihnen da was passieren könnte, auch berechtigterweise natürlich.
Würdest du, wenn du jetzt sagst, es gibt schon einige Entwicklungen, wie sich Leute dagegen stellen auch, was sind so konkret die Sachen, die du beobachtet hast, wo du merkst, hier hat sich irgendwie gesellschaftliches Engagement stärker manifestiert als vorher? Und,
also ich merke das persönlich ganz stark bei Leuten, die ich für nicht so politisch eingeschätzt hätte, die auf einmal anfangen, über so Dinge zu sprechen oder bei Leuten nachzufragen, hey, wie geht das eigentlich, war es schon mal auf einer Demo und blablabla, oder die sich einfach irgendwelchen politischen Gruppierungen oder aktivistischen Gruppen anschließen wollen oder darüber nachdenken oder sich informieren. Also das merkt man ganz stark, oder das merke ich zumindest in meinem Bekanntenkreis ganz stark, dass Leute, die also früher immer gesagt haben, hey, Politik, das ist nichts für mich und ich möchte mich da raushalten, die jetzt einsehen, okay, ich kann mich da nicht raushalten, das betrifft mich und ich kann nicht sagen, das ist nichts für mich, weil es ist irgendwie was für alle und ich muss quasi anfangen, mich zu wehren, wenn mir was nicht passt. Also das merkt man stark. Und die Leute, die immer schon politisch aktiv waren, Da habe ich das Gefühl, dass die jetzt natürlich, wie soll ich sagen, ja, gezwungenermaßen einen großen Motivationsschub hinbekommen haben. Und die letzten großen Demos, die stattgefunden haben, zum Beispiel eben die NoWKR-Demo, die waren auch sehr viel besser besucht als die vorigen, meiner Ansicht nach. Ich weiß jetzt da nicht die genauen Zahlen, aber es hat sich zumindest so angefühlt, als wäre es sehr viel größer und lauter und motivierter. Und nicht einfach nur so eine Nebenbeigeschichte, sondern wirklich ein ganz, ganz wichtiger Ort, um seinen Protest zu äußern. Und da waren die unterschiedlichsten Leute aus ganz Österreich auf den Straßen. Und das fand ich irgendwie sehr bestätigend und schön zu sehen, dass die Leute eben nicht nur zu Hause sitzen und jammern, sondern dass sie wirklich auf die Straße gehen und sagen, hey, mir passt das einfach nicht und was soll der Kack?
Okay, da wir jetzt schon das Thema angesprochen haben, also was ist NoWKR und worum geht's da? Was ist, also wogegen wird da protestiert oder wird da für etwas protestiert? Was ist da los? Und wie
Ja,
groß
genau.
war die Demo?
Gute Frage. Also die NoWKR-Demo findet seit vielen Jahren statt, genauso lang wie der WKR-Ball stattfindet. Ich erkläre euch, was das ist. Also mittlerweile ist dieser Ball eigentlich Akademikerball und WKR steht, glaube ich, für Wiener Kooperationsring. Also es ist so der Rechte- und Burschenschafter-Ball in Österreich. Die findet eben in der Hofburg statt. Und das ist quasi genau sozusagen der größte Dorn da im Augen, weil ich meine, dass diese Leute einen Ball veranstalten und dass sie das quasi auf jeden Fall machen werden, ist eh klar. Und dagegen kann man auch, glaube ich, nicht so viel tun, aber dass der halt gerade in der Hofburg stattfindet, also so einem quasi wichtigen staatstragenden Gebäude, das ist halt eigentlich ein ganz, ganz großes No-Go, wird trotzdem seit sehr vielen Jahren gemacht. Und natürlich gibt es auch seit sehr vielen Jahren ganz große Demos dagegen. Früher wurde da sehr viel blockiert, also die Eingänge zur Hofburg, es gab Taxistreiks und so weiter, dass die Leute nicht mehr transportiert wurden. Aber in diesem Jahr, also klarerweise, wurde das ganze Gebiet um die Hofburg rundherum halt zur Schutzzone erklärt und man durfte da nicht hin. Und es war überall abgesperrt. Das heißt, dieses Jahr konnten keine Blockaden stattfinden. Allerdings fand eben eine riesengroße Demo statt in der ganzen Stadt, über die die Medien auch berichtet haben und auf eine sehr, würde ich jetzt sagen, neutrale Art, was auch nicht immer der Fall war. Ja, früher wurde das immer gerne genutzt, um sozusagen die Linken in ein gewisses Eck abzustellen und es wurden immer viele Fotos gemacht von irgendwelchen brennenden Mistkübeln und es gab auch Verurteilungen, wie ich Sie erinnern könnte, in der Vergangenheit von irgendwelchen Leuten, die angeblich da böse Dinge gemacht haben. Aber das war in diesem Jahr gar nicht der Fall. Also die Medien haben dann wirklich auf eine sehr objektive Art berichtet und gesagt, es waren so viele Leute da, es wurde das gemacht, es war alles ganz friedlich. Eh so wie immer, nur diesmal wurde ja, endlich mal authentisch berichtet und nicht wie davor immer so ein bisschen gehetzt gegen die Linken, was ich auch als eine spannende Entwicklung irgendwie wahrgenommen habe.
Magst du kurz erstmal erklären, warum die Hofburg ein wichtiges Gebäude ist und warum gibt es eigentlich so viele Bälle in Österreich? Das interessiert mich eh insgesamt mal.
Ja, gute Frage. Ich weiß auch nicht genau eine Antwort. Es ist halt einfach so Teil der Tradition, dass halt irgendwie, wenn Ballsaison ist, das ist glaube ich immer, wenn die Fastenzeit aufhört oder wenn die Fastenzeit anfängt, das weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall, es ist halt dann zur ungeeignetsten Zeit des Jahres, wo es arschkalt ist, halt ist Ballsaison. In Österreich findet halt wirklich eigentlich jeden Tag, paar Wochen lang irgendein Ball statt. Also dann gibt es einen Zuckerbäckerball und irgendwie Ball für Vegetarismus und Menschenrechtsball und alle möglichen Bälle, Schulbälle und so weiter. Und das ist irgendwie Teil der österreichischen Kultur, dass die Leute da hingehen in schönen Kleidern und schönen Anzügen und dann irgendwie tanzen und ganz überteuerte Getränke konsumieren an möglichst schönen Orten. Und einer dieser schönsten Orte, ja, wie man sich vorstellt in so einem Disney-Film.
Das klingt wie ein Überbleibsel aus der Kaiserzeit.
Ja, das ist es ganz sicher auch, ja. Also es ist, glaube ich, ja, genau das ist es. Die Leute fühlen sich halt an einem Tag im Jahr oder wie viele Bälle auch immer sie besuchen, halt irgendwie so wie die Sissi höchstpersönlich und alles ist happy peppy. Aber genau, und einer von diesen Bällen ist eben der Akademikerball und gegen den wird demonstriert, zu Recht. Und die Hofburg ist eben das schönste Gebäude angeblich auf dieser Bälle, aber es ist halt ein historisch wichtiges Gebäude in Österreich, und es ist wie, als würden die diesen Ball im Rathaus veranstalten oder im österreichischen Parlament oder so. Also es ist einfach ein Gebäude, was auch nach außen hin Österreich repräsentiert. Und an so einem Ort darf halt aus meiner Sicht und aus der Sicht von ganz, ganz vielen weiteren Leuten unter keinen Umständen ein Ball stattfinden von so offen rechten Mega-Arschlöchern. Darf man eh fluchen, oder bei euch?
Ja, hau raus.
Okay.
Wie sollen wir das sonst aushalten? Hallo, wir reden über Politik.
Ja, genau. Und da trifft sich halt nicht nur aus Österreich, sondern eigentlich aus ganz Europa halt die Creme de la Creme aller rechten Arschlöcher, und irgendwie schaukeln sich gegenseitig die Eier, und weiß nicht genau, wie das dort so abläuft. Aber halt, ich glaube, eh wie jeder Ball. Da stehen halt so ein paar Leute rum, trinken teure Getränke, und in der Mitte tanzen ein paar, und dann ist eh wieder vorbei. Das ist eh nichts Spannendes. Aber natürlich auch aufgrund eben der großen irgendwie so Medienberichte und vieler Berichterstattung über diesen Ball wird der halt, glaube ich, auch aus Sicht der Rechten halt immer wichtiger, weil eben die Linken so stark dagegen sind. Also ich glaube, das bestätigt sich auch ein bisschen so. Aber das ist natürlich kein Argument, trotzdem dagegen auf die Straße zu gehen. Aber genau, ich glaube, der Ball selber ist gar nicht so spannend, außer halt, dass es davor und danach halt ganz viel Netzwerkerei gibt und die Leute sich da absprechen und sich darüber beraten lassen, wie sie noch mehr Leuten schaden können in ihren jeweiligen Tätigkeitsbereichen.
Spiegelt sich denn in dieser in dem Ball oder in dieser Ballsaison dieses Jahr auch das neue Selbstbewusstsein der Rechten wieder? Kann man das erkennen? Ich meine, du hast eben auch schon darüber gesprochen, ein bisschen, dass auf der Straße das auch ein bisschen sichtbar ist, dieses neue Selbstbewusstsein.
Also in der Ballsaison, abgesehen vom irgendwie Akademikerball, also WKR-Ball, keine Ahnung, da habe ich zu wenig Einblick in die Ballszene. Bin ich nicht so ein Fan davon, um ehrlich zu sein. Aber also wie gesagt, generell gesellschaftlich und irgendwie so im täglichen Leben merkt man das schon ganz stark. Also das eine Beispiel war eben so, wenn man auf der Straße geht, merkt man etwas einfach quasi im Bild der Leute, die man sieht. Aber also wie gesagt, von Erzählungen und von Bekannten von mir weiß ich auch, dass es sich einfach für Leute, die am stärksten betroffen sind, halt von verschiedenen Arten halt von Unterdrückung, dass es für die einfach sehr viel unangenehmer ist, rauszugehen oder an Orte zu gehen, wo sie allein hin müssen oder wo sie noch nie waren. Also das ist auf jeden Fall schon ein ganz, ganz starkes Zeichen dafür, dass das auf jeden Fall sich merklich verändert, halt wie Leute miteinander umgehen und wie sie sich halt trauen, öffentlich zu sprechen. Also ich meine, dass diese ganzen Leute mit diesem Gedankengut immer schon gab oder zumindest seit sehr vielen Jahren schon gab, das ist eh klar. Aber die Sache ist halt immer, wie sehr sie sich trauen, damit rauszugehen, wie sehr sie sich halt trauen, das auf offener Straße halt irgendwie loszuwerden, oder wie sehr sie sich überhaupt trauen, als die auszugeben, als diese sind. Ja, es gibt ja ganz, ganz viele so Kellernazis, sagt man dazu, die eigentlich der Meinung sind, dass gewisse Leute vergast gehören und dass andere einfach weniger wert sind als die mit besonders arischem Blut. Aber sich niemals trauen würden, das öffentlich zu sagen oder ihre halt Flaggen an den Balkon zu hängen. Aber all diese Leute fühlen sich halt jetzt total bestätigt und räumen ihre Nazi-Sachen vom Keller halt auf den Balkon oder ins Wohnzimmer. Jetzt ein bisschen metaphorisch gesprochen, aber nicht nur. Ich glaube, das ist auch wirklich so.
Ja, ich kann mir das gut vorstellen. Ich habe das mal in Chemnitz erlebt. Da habe ich eine Zeit lang gelebt und bin da mit dem Bus gefahren. Und ich bin sonst in Westdeutschland aufgewachsen, wo, ich sag mal, Nazis sich nicht in die Öffentlichkeit trauen. Und in Chemnitz ist es so, da stehst du dann neben Leuten mit Thor Steiner Kleidung an der Ampel, oder du fährst mit dem Bus und siehst nachts den Bus durch das leuchtende Fenster in der Wohnung die Reichskriegsflagge an der Wand hängen und denkst nur so, was. Also das macht schon einen Unterschied, wie gesellschaftlich damit umgegangen wird auch, und hat dann einen Einfluss darauf, wie die
Auf jeden
Leute sich
Fall,
nach
ja.
außen präsentieren oder ob sie das nicht tun. Ne?
Ja.
Merkt man denn auch, also wir haben jetzt über die gesellschaftlichen Auswirkungen gesprochen, gibt es denn auch schon politische Auswirkungen? Also sowohl, also es gab ja zum Beispiel hier, nachdem die AfD so relativ stark war, zum Beispiel relativ viele Eintritte in die Parteien links der Mitte und die SPD, und gleichzeitig, also gibt es da irgendwie, was weiß ich, den Anstieg von Spenden? Ich glaube, das gab es in den USA während der Trump-Wahl oder so. Merkt man da auch was, dass die Leute im Prinzip auch in das Politischere gezogen werden oder gibt es da noch nichts zu?
Ja, da gibt es halt bei uns erschwerte Bedingungen, weil die Grünen es ja, ja aus verschiedenen Gründen irgendwie ziemlich verschissen haben, oder die wurden ja nicht mehr wieder reingewählt und haben jetzt ein ganz, ganz großes finanzielles Problem. Ja, aufgrund der fehlenden staatlichen Finanzierung natürlich, aber auch, weil sie sehr, glaube ich, an Sympathiewerten halt eingebüßt haben, dadurch, dass diese Spaltung da mit dem Pilz gab und dadurch, dass jetzt halt viele Sachen auch rausgekommen sind über verschiedene interne irgendwie Zwiste, und jetzt sind halt alle irgendwie gestresst bei den Grünen und machen sich da gegenseitig das Leben schwer. Und ich glaube natürlich auch für denen jetzt ein Spendenanstieg, einfach weil die Leute halt Mitleid haben mit der Partei, die jetzt plötzlich kein Geld mehr hat. Aber ich glaube, es gab nicht das besonders viel mehr Eintritte, weil das ist halt nicht sehr attraktiv, in eine Partei einzutreten, die im absteigenden Ast ist so. Und also außer den Grünen gibt es ja eigentlich dann nur, also auf der linken Seite, ja, gibt es halt eigentlich nur sehr kleine Kleinparteien, und ich glaube, da ist es relativ so wie immer halt. Die haben so ein bisschen Zulauf und die anderen, und gleich viele Leute sterben halt weg. Jetzt ein bisschen ja, makaber ausgedrückt, aber so ist es halt leider. In Österreich zumindest. Die ganzen linken Kleinparteien, die haben sehr viele sehr alte Leute.
Aber die Pilzpartei hat jetzt
Die
nicht, sich nicht
Pilzpartei,
zur
ja.
linken, weiß ich nicht, zur linken Hoffnung entwickelt.
Nein, aber das war ja auch von Anfang an irgendwie ausgeschlossen aufgrund der verschiedenen Vorwürfen und bestätigten Vorwürfe gegenüber seiner Person halt. Und die ganzen Leute, die halt jetzt ins Parlament gekommen sind, über die Liste, die kennt halt fast niemand. Und jetzt nicht nur, weil sie niemand kennt, sondern auch, weil die halt miteinander überhaupt nicht funktionieren. Die kennen sich ja untereinander auch nicht. Und, aber ich glaube, ja, das wäre jetzt ein ganz anderes Thema, damit anzufangen. Aber die sind, würde ich jetzt auf gar keinen Fall als irgendwie linke Hoffnung einschätzen.
Und also und die NGOs, also gibt es dazu Zahlen, wie das so bei den NGOs? Ich meine, du arbeitest ja auch selber in der NGO.
Genau.
Ist dir da schon was untergekommen oder hörst du da was von deinem Bekanntenkreis?
Also derweil noch nicht. Aber es ist natürlich immer so, am Anfang des Jahres, also am Ende des Jahres und am Anfang des Jahres kommen sehr viel mehr Spenden rein als sonst, weil die Leute halt so Abrechnung des Jahres machen oder halt das Jahr neu beginnen. Aber ich glaube, da merkt man jetzt keine statistisch relevanten Unterschiede. Aber da müssen wir noch bis zur Mitte des Jahres abwarten, als NGOs generell, um das dann irgendwie auswerten zu können. Aber wie gesagt, ich glaube eher, dass die Leute das Gefühl haben, dass sie halt was machen müssen, persönlich was machen müssen. Jetzt nicht irgendwo Geld hingeben müssen, sondern halt persönlich auf die Straße gehen oder aktiver Gespräche führen oder aktiver dagegen reden, wenn jemand was sagt in der eigenen Familie oder im eigenen Bekanntenkreis. Ich persönlich habe das Gefühl, dass die Leute halt einfach jetzt zumindest derweil noch sehr ermutigt sind, halt ihrem Frust halt irgendwie Ausdruck zu verleihen. Und das ist auch voll wichtig und voll gut. Und ich hoffe, dass das nicht abreißt. Ja, weil 50 Tage ist noch nicht so besonders lang und wir müssen noch ja, einige mehr Tage ausharren. Und ich hoffe sehr, dass es eher nur ansteigt und nicht genau absinkt. Irgendwie dieser Wille, sich irgendwie zu seinem Frust irgendwie ja, Gehör zu verschaffen.
Ist das auch die Strategie, die du vorschlagen würdest, um, also was kann man gegen so eine Regierung machen? Ich meine, wir haben hier eine Landtagswahl im nächsten Jahr in Sachsen, wo die AfD wahrscheinlich stärkste Kraft werden wird. Und dementsprechend hast du Tipps, wo du sagen würdest, das ist eine effektive Art und Weise, wie man sich dem entgegenstellen kann, so eine Entwicklung.
Ja, auf jeden Fall. Also ich kann natürlich jetzt nur so meine eigene Einschätzung irgendwie darlegen. Mache ich auch gleich. Ich möchte noch auf die Landtagswahl eingehen. Was mich nämlich sehr, sehr schockiert hat, ist ja, wenige Wochen eigentlich nach der bundesweiten Wahl gab es Wahl in Niederösterreich, also in dem größten Bundesland in Österreich. Und da hat die FPÖ, und obwohl quasi zu dem Zeitpunkt schon ganz, ganz viele Sachen quasi klar waren, die eigentlich vielen Leuten gegen den Strich gegangen sind, also der Mehrheit der Leute, sage ich jetzt mal, nicht nur den Leuten, die sowieso nicht FPÖ oder ÖVP gewählt haben, trotzdem hat in Niederösterreich dann wenige Wochen eben nach der bundesweiten Wahl die FPÖ sehr viele Stimmen zugelegt und die ÖVP ist fast gleich geblieben. Wobei ich eigentlich gedacht hätte, dass die Leute halt die generell ÖVP wählen, aber weil sie halt denken, so, wenn alles gleich bleibt, dann ist das gut, dass die sehr schnell merken, dass es halt die ÖVP halt nicht mehr so ist, wie sie halt dachten, dass sie ist und dagegen reden wird, wenn die FPÖ sagt, hier, das wollen wir so und das wollen wir so. Und das hat aber überhaupt, das hat überhaupt nicht funktioniert, dass die Leute einsehen, dass ihre geliebte ÖVP halt irgendwie doch immer weiter nach rechts rückt. Und die haben trotzdem weiter die ÖVP gewählt, beziehungsweise teilweise sind die Leute dann sogar zur FPÖ übergegangen. Das finde ich ganz, ganz, ganz schockierend, weil ich eigentlich dachte, dass eben besonders in den paar Wochen nach der Wahl ganz, ganz viele Sachen irgendwie ins Licht gekommen sind und es ja, einige Orgeskandale gab und auch dieser Prozess dann voll im Gange war gegen die ehemalige FPÖ-Regierungsnachwehen. Und es einfach ganz, ganz viele schlechte Publicity für die FPÖ gab und trotzdem wurde sie halt nochmal gewählt. Aber jetzt zurück zum anderen Thema. Was war die Frage? Ja, was soll man machen? Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich selber bei der Nase nimmt und sich nicht so abstumpfen lässt gegenüber Dingen, die eigentlich ganz, ganz arg sind. Weil ich merke das bei mir selber jetzt, ich komme halt so, alle 2 Tage kommt halt raus, welcher FPÖ, also Funktionär, auch schlagender Burschenschaftler ist oder welcher FPÖ-Funktionär welche aktive rechtsradikale Vergangenheit hat. Und jedes Mal, wenn es sowas wieder ans Licht kommt, denke ich mir, ach, ist eh keine Überraschung mehr, schon wieder einer. Und das so darf man halt eigentlich nicht denken. Man muss sich halt denken, was für ein Arsch und was für ein Trottel und dem müssen wir die Hölle heiß machen und bei jeder einzelnen Person. Und nur weil eine Sache immer wieder berichtet wird, heißt es halt nicht, dass es beim 10. Mal weniger schlimm ist. Nur weil es weniger überraschend ist, wird es ja dadurch nicht weniger arg. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man eben nicht so abstumpft und jedes Mal wieder empört ist und jedes Mal wieder sagt, hey, das geht überhaupt nicht. Und das muss man auch mit jeder anderen irgendwie so politischen Änderung machen. Ja, nur weil ein paar Gesetze geändert werden, heißt es halt nicht, dass beim 10. Mal es dann nicht mehr so tragisch ist, sondern auch beim 10. Mal ist es ganz, ganz arg, funktionierende Gesetze, die dem Sozialstaat dienen sollen, irgendwie zu verändern oder irgendwelche andere Arten von Ungerechtigkeiten. Ja, also das Wichtige ist, man nicht abstumpft und sich da irgendwie selber daran erinnert, dass nur weil man was gewohnt ist, heißt es nicht, dass es deswegen gut wird. Motivation nicht verlieren.
Aber gibt es einen Tipp, wie man die Motivation nicht verlieren kann? Also das ist halt, glaube ich, wirklich so die interessante Frage, weil ich meine, ihr habt jetzt seit 50 Tagen die Regierung, seit circa 2 Monaten, seit 4 Monaten circa die Wahl hinter euch. Wie bleibt man motiviert? Oder hast du da eine Idee? Also die Leute in Sachsen kämpfen jetzt seit, weiß ich nicht, 20 Jahren gefühlt gegen den Rechtsrutsch so, und das ist natürlich auch auffressend so für sie. Ich glaube, und ihr ja eigentlich auch. Ich meine, es gibt ja, die FPÖ ist ja nun wirklich eigentlich keine neue Erscheinung. Also wie glaubst du, also hast du eine Idee, wie man sich motivieren kann? Ich hatte selber überhaupt keine, muss ich ehrlich sagen. Ich meine, ich lebe in meinem wunderschön zurückgezogenen Berlin und ich meine, gut, hier traut sich mittlerweile die AfD eine Demo anzukündigen durch Kreuzberg. Das ist halt auch schon so. Also ich frage mich, wie die da auf die Idee kommen, dass das eine gute Idee ist. So, aber ich glaube, das hätten sie vor 10 Jahren auch nur als Provokation getraut. Ich glaube, diesmal wollen sie es hart durchziehen. So, und also das sagt auch viel über das rechte Selbstverständnis mittlerweile in Europa aus. Aber wie bleibt man da, dass man auch sagen kann, okay, wir müssen das auch auf einer längeren Zeit durchhalten.
Ja, also ich glaube, das ist für jede Person anders. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich unter Leute begibt, die sehr ähnliche irgendwie Ziele vor Augen haben und sehr ähnliche Methoden für sich selber ausgewählt haben, quasi dagegen vorzugehen, gegen die aktuelle politische Lage oder irgendwie gegen den eigenen Unmut oder wie auch immer man das halt ausdrücken möchte. Und sich mit diesen Leuten zu umgeben und mit denen halt aktiv Dinge zu machen, von denen man weiß, dass sie nicht 100% politischen Einfluss haben werden, aber einen trotzdem motivieren. Also ich finde, Demos sind dafür ganz gute Beispiele, weil nicht jede Demo bewirkt irgendwas politisch, aber jede Demo irgendwie führt dazu, dass man sich danach irgendwie besser fühlt, weil man einfach gesehen hat, wie viele Leute mit einem gemeinsam halt für dieselbe Sache eintreten. Also ich glaube, man muss sich gezielt Orte und Gruppen von Leuten auswählen, von denen man das Gefühl hat, dass die einen motivieren, irgendwie weiterzumachen. Aus welchem Grund auch immer. Und ich glaube, es ist einfach, man muss sich einfach irgendwie selber ermahnen und sich denken, hey, du bist in der Lage, halt irgendwie gegen diese Sache was zu machen, auf welche Art auch immer. Und es ist Also es wird nichts besser, wenn du halt irgendwie das Handtuch wirfst und dir denkst, na gut, ich kann eh nichts machen und jetzt reicht's dann aber auch. Und natürlich darf man sich nicht selber übernehmen und man ist auch nicht dafür verantwortlich, dass alles so kacke ist, aber es ist, finde ich, trotzdem wichtig, irgendwie alle Mittel, die einem zur Verfügung stehen, auszunutzen, um was gegen die Sachen zu machen, die einen stören. Wenn man sich halt, wenn man halt weiß, dass einen selber etwas stört und dass einem selber etwas gegen den Strich geht, kann man immer davon ausgehen, dass es halt ganz viele Leute gibt, die davon viel stärker noch betroffen sind als man selber, die sich viel weniger wehren können. Und diesen Leuten zuliebe und einem selbst muss man halt irgendwie anfangen, zweckoptimistischerweise sich kalkuliert zu motivieren. Sagen wir so.
Okay, also quasi organisieren ist quasi der eine Weg, der dahin führt, und sich immer wieder selbst empowern und sagen, cool, ohne sich dabei schuldig zu fühlen, quasi.
Genau, voll. Voll. Ja, gute Zusammenfassung. Also organisieren auf jeden Fall. Das hat ja jetzt nicht nur motivationstechnisch viele Gründe, sondern auch generell kann man einfach als Gruppe von Leuten sehr viel mehr bewegen und ist aber auch natürlich sehr viel geschützter. Ja, je mehr man ist, desto weniger begibt man sich in Gefahr, irgendeine Art von Nachteil aus dem eigenen Aktivismus oder dem eigenen Engagement irgendwie zu ziehen. Und allein dafür ist es wichtig. Und ich glaube, genau, wenn man in einer Gruppe ist oder in einer Gruppierung von Leuten, aber es muss jetzt nicht unbedingt immer eine organisierte aktivistische Gruppe sein. Man kann sich auch einfach mit Leuten irgendwie einmal in der Woche zum Stricken treffen und immer darüber sprechen, wie nervig man es findet, wie alles läuft. Es ist halt nur wichtig, quasi sich mit Leuten zu umgeben, die Sache nicht ignorieren, sondern die Sache sehr ähnlich sehen.
Okay, ich hätte dich jetzt gefragt, ob es Organisationen gibt, wo du der Meinung bist, man sollte sich anschließen. Also ich sage hier zum Beispiel den Menschen, die jünger sind und die, ich sag mal, nicht Kontakt zu den linksradikalen Gruppierungen suchen, die man dann eh schon finden würde, die jetzt wahrscheinlich nicht so, die wir hier nicht so plagen würden. Also nicht aufgrund dessen, dass wir ihnen nicht nahestehen, sondern weil es halt immer so schwierig ist, da zu sagen, geht da mal rein, weil das ist nicht so einfach. Aber zum Beispiel, also die Falken wären zum Beispiel so in Deutschland so eine Gruppe, wo ich sagen würde, die machen viel gegen rechts und da kann man einfach so hingehen, ohne dass da jetzt, dass man da was hat. Oder auch oft Solid-Gruppen, also die Linksjugend, also die von der Linken, die Parteijugend quasi, oder auch die grüne Jugend, das sind so Gruppen, die sind zwar parteinah, aber die machen halt auch ganz viel anderen Kram. So, gibt es da was in Österreich, wo du sagen würdest, das würdest du so Leuten empfehlen, die überhaupt keinen Kontakt zu so linken Gruppierungen haben und so als Einstieg im Prinzip?
Ja, ich würde persönlich diesen Leuten empfehlen, sich eher an NGOs oder ja, linke Zeitschriften oder andere ja, Verbände zu wenden und die Finger zu lassen von Jugendorganisationen oder Jugendparteiorganisationen. Aus verschiedenen Gründen einfach. Weil ich zumindest das Gefühl habe, dass in Österreich halt ganz, ganz stark diese parteilichen Jugendorganisationen oder Jugendparteiorganisationen, wie immer man das nennen mag, natürlich versuchen eigentlich ein objektives Bild zu vermitteln, aber schon ganz stark indoktrinieren die Leute. Und ich glaube, gerade wenn man eben jung ist und Lust hat quasi sich auf den Weg zu machen der eigenen Politisierung, ist, glaube ich, wichtig, dass man möglichst objektive Infos erhält und sich mit möglichst unterschiedlichen Leuten umgibt und nicht welchen, die halt schon seit Jahren immer nur nachplappern, was die Mutterpartei irgendwie vorsagt. Auch wenn die oft eh ganz kritisch und radikal dagegen sind, aber also persönlich will ich Leuten, die neu anfangen mit Politik, davon abraten, in parteizugehörige Organisationen zu gehen.
Okay, in Deutschland sind die, also zumindest Grüne Jugend und Solid sind, glaube ich, sogar unabhängig von den Parteien. Also so irgendwie parteinah, so ein bisschen wie diese Stiftung. Was jetzt nicht heißt, dass es da auch, also ne, man sollte das auf jeden Fall immer kritisch beachten, aber ich dachte, das ist auf jeden Fall der einfachste Weg. Also,
Also es gibt generell, besonders eben jetzt gerade, habe ich das Gefühl, dass verschiedene Gruppierungen das eh versuchen, halt möglichst einfach für alle zu machen, da irgendwie mal reinzuschnuppern und mal zu schauen. Und also wenn man wirklich darauf Lust hat, dann findet man auf jeden Fall eine Möglichkeit, sich in einer Gruppierung mal, sich die mal anzuschauen. Und aber also persönlich glaube ich, das ist der einfachste Weg, sich an irgendeine NGO, die einem sympathisch vorkommt, zu wenden und dort mal eine Veranstaltung zu besuchen. Und dann trifft man meistens eh ganz viele Leute, die dort auch sind, die dann vielleicht bei anderen Gruppierungen dabei sind. Und also ich glaube nicht, dass es schwierig ist, wenn man darauf Lust hat.
Okay. Dann würde mich persönlich noch interessieren, was ist eigentlich, also wenn man jetzt so gerade aus Deutschland heraus die österreichische Politik betrachten will, sei es, weil man in Sachsen wohnt und demnächst selber von ähnlichen Situationen betroffen sein könnte, oder weil man halt auch einfach schauen will, wie sich das entwickelt, welche Nachrichtenquellen empfiehlst du da? Also welche Seiten würdest du als Linker ansteuern, der sich über Österreich informieren will?
Ja, also ich glaube, die beste, lustigste und schnellste Quelle ist, ein paar halt österreichischen Twitter-Persönlichkeiten zu folgen, um ehrlich zu sein. Also ja, so wirklich, ja, schwierige Frage, finde ich.
Okay.
Also man bekommt von ORF.at, also dem österreichischen Rundfunk, bekommt man schon immer so einen guten Überblick, was generell so abgeht, aber gute Einschätzungen bekommt man halt eigentlich nur von Privatpersonen und Journalistinnen, die ihre private Meinung nur auf Social Media irgendwie kundtun.
Okay, jetzt.
Und ich möchte jetzt kein Medium nennen,
Okay,
was links ist, weil es gibt nicht so ein richtiges, was ich jetzt da unterstützen möchte oder pluggen möchte.
Okay, Twitter-UserInnen möchtest du jetzt auch nicht nennen, sondern schreiben wir dann vielleicht in die Shownotes oder.
Ja, genau, das ist eine gute Idee.
Okay,
Ich mache euch eine Liste.
das ist lieb, auf jeden Fall gut. Dann hatten wir noch genau über das Phänomen Burschenschaftler wollten wir noch uns unterhalten, weil in.
Du hattest ja eben auch schon angesprochen, dass ja mehrere Skandale auch waren. Ich erinnere mich an diese Lied-Geschichte mit dem Spitzenkandidat der FPÖ in Niederösterreich. Entschuldigung. Der war in der Burschenschaft und hat irgendwelche Nazi-Lieder gesungen. Ich glaube, das war das Thema. Welche Rolle
Ja,
spielen Burschen?
also gesungen haben die das sicher alle, aber da ging es ja konkret jetzt darum, dass der dieses Liederbuch halt herausgegeben hat,
Oh, ach
wo
so, okay.
diese Lieder drinnen sind. Und genau im Zuge dieser Ermittlungen ist man dann übrigens auch drauf gekommen, dass ein SPÖ-Funktionär, der in der niederösterreichischen Landesregierung quasi sitzt, daran auch beteiligt war. Also auch ein spannendes Detail, finde ich. Also der ist bei der SPÖ und nicht bei der FPÖ gewesen. Der ist mittlerweile zurückgetreten.
Aber das heißt also, dass Burschenschaften schon im politischen eine scheinbar wichtige Rolle spielen, ne? Also wenn so viele Mitglieder auch dann später in die Politik gehen.
Also die spielen nicht nur eine scheinbar wichtige Rolle, die spielen eine ganz, ganz, ganz wichtige Rolle. Das wird nur seit langer Zeit irgendwie unter den Teppich gekehrt. Und obwohl das halt permanent immer und immer wieder sehr plakativ bewiesen wird, indem einfach Leute à la HC Strache, die also ganz, ganz vorne irgendwie in der Öffentlichkeit stehen, eine nachweisliche Vergangenheit oder auch noch immer quasi aktives Engagement in solchen Burschenschaften haben, wird das trotzdem nicht als quasi Konsens anerkannt, dass das einfach so ist, dass die Burschenschaften nach wie vor einen ganz, ganz großen Teil ausmachen von österreichischer Politik und natürlich vor allem von österreichischer rechter Propaganda oder wie auch immer man das nennen möchte. Aber ich glaube jetzt nicht nur in der quasi nicht nur in der Parteipolitik, sondern generell ist es immer noch ein mächtiges Untergrundwerkzeug für Rechte, wo sie sich halt gegenseitig Jobs verschaffen und gegenseitig da irgendwie netzwerken und Leute in die für sie angebrachten Positionen verhelfen.
Ja, das gibt es in Deutschland auch. Also nicht ganz so krass, glaube ich, noch nicht, aber also es ist schon relativ eindeutig, dass zum Beispiel das AfD-Umfeld und gerade die Fraktionen der AfD rekrutieren ihr Personal halt tatsächlich sehr, sehr viel aus Burschenschaften. Und auch die identitäre Bewegung, die ja in Österreich nochmal eine größere Rolle spielt als derzeit in Deutschland, Gott sei Dank, also Gott sei Dank, dass sie in Deutschland noch nicht so eine große Rolle spielt, das sind ja auch sehr, sehr oft Burschenschaftler oder Ex-Burschenschaftler. So, und aber in Österreich ist das ja nochmal irgendwie so ein bisschen, ich meine, die laufen in Schwarz-Rot-Gold rum, was ja irgendwie total absurd ist, oder? Also das will halt überhaupt nicht in meinen Kopf rein, dass man halt, also es gab ja diesen Streit um Hofer, der einerseits Schwarz-Rot-Gold getragen hat und andererseits dass Österreich so gepriesen hat, das ist ja irgendwie sehr, sehr seltsam.
Ja, Naja, also ich ja, weiß nicht. Auf jeden Fall, also fast alle österreichischen Burschenschaften, vor allem alle Schlagenden, sind meines Wissens eh Teil von dem Dachverband deutscher Burschenschaften und so. Und ich meine, die sehen ja, also meiner Ansicht nach, also meiner Einschätzung nach, sehen die ja das eh als dasselbe Reich. Also das ist für die ja gar nicht so ein großer Unterschied, ob die jetzt in Österreich oder in Deutschland sitzen und da mit ihren Homies Bier trinken. Aber jetzt nochmal zurück zu dieser ganzen Postenschererei, das ist ja auch der Ursprung der Burschenschaften. Ja, die gibt es ja schon seit Anfang des 19. Jahrhunderts, Burschenschaften. Und das war ja früher so eine Art Selbsthilfeverein für Studierende, die halt quasi entwurzelt wurden und in einen anderen Ort gegangen sind, um zu studieren. Und dort halt dann gleich die Möglichkeit hatten, sich zu vernetzen mit anderen jungen Burschen, weil sie halt irgendwie niemanden kannten und niemanden hatten und auch nicht wussten, wie man Wäsche wäscht, weil das hat früher immer die Mama gemacht. Und dann kamen die halt dahin und da wurden die halt beraten von irgendwelchen älteren Burschen oder Männern und dann haben sie halt gesagt, hey, ich kenne wen, der wäscht dir die Wäsche und dafür musst du dann dort, keine Ahnung, die Gläser abservieren oder irgendwie so. Und das war ja ganz ursprünglich schon von Anfang an der Plan, da irgendwie sich gegenseitig zu verhelfen und das ist ja auch ein nettes Konzept eigentlich. Aber wenn sich das halt in die falsche Richtung entwickelt und vereinnahmt wird, von Leuten mit einem sehr speziellen irgendwie Gedankengut, dann kann das halt irgendwie ganz negative Auswirkungen haben, wie wir irgendwie jetzt zu spüren bekommen oder halt schon seit einigen Jahren zu spüren bekommen, sagen wir so.
Und die FPÖ besteht eigentlich nur aus Burschenschaftern, oder? Also ich weiß, also so habe ich manchmal das Gefühl. Also das scheint so die Partei gewordene Burschenschaft zu sein.
Ja, würde ich jetzt auch so ausdrücken, ja. Also das ist sicher nicht so. Es gibt ja jetzt auch bei der FPÖ nicht nur Männer, muss man auch dazu sagen. Und die meisten Burschenschaften lassen ja gar keine Frauen als Mitglieder zu. Aber ja, das ist jetzt, also es gibt Burschenschaften sind ja Studierendenverbindungen sind ja nicht gleich Burschenschaften und Burschenschaften sind ja nicht gleich schlagende Burschenschaften. Also da gibt es ja ein ganz, ganz breites Spektrum und ich meine, wenn ich von Burschenschaften spreche, dann meine ich eigentlich zumeist halt alle die, die sich ganz dezidiert im rechten Eck befinden und auch meistens schlagend sind. Also das sind die, die man dann schon erkennen kann an so großen Narben, also Schmiss nennt man das im Gesicht. Und bei der FPÖ aktuell fast alle Leute, die in einer politischen Funktion sind und irgendeine politische Macht haben in Österreich, das sind alles Ex-Burschenschafter oder halt nach wie vor Burschenschafter. Aber ich glaube, man kann jetzt nicht sagen, dass es sich 100% deckt, aber die Schnittmenge ist sehr, sehr groß. Obwohl das aus irgendeinem Grund halt irgendwie eine unausgesprochene Wahrheit ist.
Also das traut man sich in den Medien auch nicht so aufzunehmen.
Ja, und ich verstehe wirklich nicht, warum, weil es gibt mehr als genug irgendwie Beweise dafür. Und es kommt ja, die Medien selber berichten ja quasi jeden Tag aufs Neue. Und übrigens, man ist draufgekommen, der Herr so und so, der ist hier auf diesem Bild abgelichtet aus dem Jahr 1990 mit seinem Degen unter irgendwie einem Hakenkreuz. Und dann schreien alle kurz auf. Am nächsten Tag ist wieder vergessen und dann wird quasi wieder von den Medien und von der FPÖ verteidigt, dass man das aber nicht in einen Topf werfen kann. Und die FPÖ, das ist ja gar nicht dasselbe wie die Burschenschaften. Also es ist irgendwie eine ganz dubiose Lage. Und was auch ganz gezielt gemacht wird, und ich glaube, das wäre auch wichtig quasi für euch darauf eher zu achten, dass die Medien ganz absichtlich quasi immer wieder abgelenkt werden von wichtigen Themen. Also jedes Mal, wenn irgendeine Sache ein bisschen anfängt, irgendwie so hochzukochen und angefangen wird zu recherchieren, dann kommt plötzlich irgend so ein kleines Skandelchen daher, was aber dann tagelang darüber berichtet wird. Und dann haben alle Leute wieder vergessen, irgendwie, was davor Sache war. Also es wird jetzt auch gerade ganz, ganz gezielt gemacht, dass jedes Mal, wenn es irgendeinen Skandal gibt, wo noch nicht alles klar ist, dann kommt plötzlich übermorgen irgendwie die nächste Sache und die andere Sache wird irgendwie wieder vergessen.
Hast du da ein Beispiel, wie das jetzt, also wo das bei euch so lief? Und ja, die zweite Frage stelle ich danach.
Also jetzt ganz konkret diese irgendwie so Liederbuch-Sache, glaube ich zum Beispiel, dass die eigentlich, das war eh klar, dass es früher oder später irgendwie ans Licht kommt, dann dachten sie sich, na gut, lassen wir halt irgendwie jetzt die Katze aus dem Sack und dafür können wir währenddessen ja ein bisschen irgendwie so Realpolitik machen und niemand merkt, welche Ministerien wir an wen vergeben und welche irgendwie Entscheidungen wir wie wo treffen. So ungefähr.
Das erinnert mich an die Strategie von Donald Trump so ein bisschen. Jeden Tag ein Skandal, kann sich niemand auf einen konzentrieren.
Ja. Genau, ja, voll, Voll. Aber das habe ich eben auch vorher gemeint, das habe ich auch vorher gemeint mit dieser Abstumpfung halt, die man eher an sich selber gut beobachten kann, halt, weißt du, weil wenn es dann zum 10. Mal berichtet wird, dann denke ich mir auch irgendwann mehr, ja, okay, eh keine Überraschung mehr, aber eigentlich sollte es mich trotzdem noch überraschen, ja, weil es ist auch beim 10. Mal noch ein Riesenskandal, dass jemand, der eine politische Funktion innehat und quasi dafür zuständig ist, ein Land mit zu regieren und dort irgendwie Entscheidungen zu treffen, die alle Personen betreffen, die in diesem Land halt wohnen, dass diese Person quasi auf einem Foto zu sehen ist, bei irgendwelchen speziellen, ja, Handzeichen oder beigetreten ist einer Organisation, die Gedankengut verbreitet, was sich 100% irgendwie, was 100% nicht dem entspricht, was eine Person irgendwie zu verbreiten hat, die in einer politischen Funktion ist. Also, ja, wie gesagt, man darf irgendwie da nicht abstumpfen und das dann als, war ja eh schon klar, ansehen, sondern man muss sich jedes Mal wieder drüber empören, wie das sein kann.
Allgemein, also du hast vorhin schon gesagt, du würdest keine Medien hier pluggen. Wie siehst du insgesamt das, also wie die Medien so sind? Wie berichten sie darüber? Berichten sie eher, also normalisieren sie eher dass die FPÖ mit an der Regierung ist? Oder nehmen sie das schon sehr kritisch auf und machen auch kritische Berichterstattung? Oder müssen das die einzelnen JournalistInnen dann tatsächlich privat machen? Und die andere Frage dazu dann gleich, wie reagiert die FPÖ auf die Medien? Also weil man ja zum Beispiel das Ding hat, also hier möchte gerne die AfD zum Beispiel die GEZ abschaffen und redet halt von den Systemmedien und so ein Quatsch.
Ja, komplizierte Frage, finde ich. Aber also es ist nicht, das hängt natürlich ganz stark vom speziellen Medium halt ab, auf welche unobjektive Art halt irgendwie berichtet wird. Und ich habe schon das Gefühl, dass die sich selber als eher linken Medien sehenden, also vor allem eher genau Print- und Online-Zeitungen halt, ein bisschen sich radikalisieren, beziehungsweise halt zumindest Einzelpersonen daraus und schon ein bisschen aufmümpfigere und ein bisschen irgendwie, also aufmümpfigere Artikel schreiben, ein bisschen mehr auf den Tisch hauen. Und Medien, die immer schon sich sehr so angebiedert haben, der irgendwie dem rechten Eck, die sind halt jetzt irgendwie im Schlaraffenland, aber die können schreiben, was sie wollen und es fällt eigentlich eh niemandem mehr auf, weil die Leute mit anderen Dingen beschäftigt sind. Also zum Beispiel die Kronenzeitung, ja, die meistgelesene Zeitung ist Österreichs nach wie vor. Das ist halt so eine Boulevardzeitung und ja, ist ganz absurd, was man da für Artikel drin findet, wenn man mal schaut.
Und die FPÖ gegenüber den, also gegenüber gerade dem öffentlichen Rundfunk, wie tritt sie auf? Was tut sie?
Also ja, eigentlich machen die nicht so viel. Die sind viel mehr besorgt um so Social Media Dinge. Habe ich das Gefühl zumindest. Aber kann auch sein, dass es in meiner Wahrnehmung irgendwie so ist. Also da regen sich immer wieder Leute auf, halt darüber, dass irgendwer dann gesperrt wurde, zu Recht, und dass da irgendwie gezielt gehetzt wird und so weiter, bla bla. Aber das haben sie derweil noch ausgelassen, halt irgendwie Fake News zu irgendeiner Zeitung zu sagen.
Warst du gestern beim Opernball?
Nein.
Schade. Ich habe gestern halt witzigerweise, ich gucke manchmal hier Kunst und Krempel auf dem Bayerischen Rundfunk und da lief dann eine Live-Übertragung des Opernballs und ich dachte so, what the fuck, was ist das für eine Veranstaltung? Was tun Sie da?
Ja, also ich war noch nie im Opernball, habe auch nicht vor, da jemals hinzugehen. Gibt es auch seit vielen Jahren jedes Jahr eine Demo dagegen, aber ja, aus verschiedenen Gründen, aber vor allem, weil es einfach irgendwie so ein Show-off der Reichen und Schönen ist dort. Aber ja, ich weiß nicht, ich glaube, der wird auch vielen in einigen Ländern eigentlich live übertragen. Ich weiß nicht, was daran so spannend ist. Es gibt halt irgendwie so eine große Eröffnung und dann gibt es ein paar Semi-Promis, die da irgendwie ihre jeweiligen Begleitungen des Abends präsentieren. Und also ist halt irgendwie der Treffpunkt für die österreichische Szene der Leute, die was auf sich halten. Keine Ahnung,
Ich fand es einfach nur super absurd. Ich verstehe auch nicht, warum Leute da zuschauen. Also ich habe es einfach nicht, weil also da passiert real nichts. Ich habe nicht mal, also hing dann so 10 Minuten wie vor so einem Autounfall, aber sie haben nicht mal getanzt, wo ich gedacht habe, Hä? Also, ich verstehe also, diesen Sinn nicht.
Aber das Thema hatten wir da vorher eh schon, so mit den Bällen. Du hast eh voll richtig gesagt, das ist ein bisschen so ein Relikt wahrscheinlich aus der Monarchie halt. Die Leute, die mögen das gerne, so ein bisschen zu verkleiden und dann irgendwie dort nach dem Prinz Ausschau zu halten und so.
Okay, absurd. Okay, ja. Ja, also Rob, das war meine letzte Frage. Ich wollte was abschließend Absurdes.
Sehr gut, genau. Das versteht man, glaube ich, einfach auch nicht als normaler Mensch.
Österreicher, ja. Die unnormalen Menschen.
Ich glaube, ja, ich glaube auch die Österreicher verstehen das nicht, Dino. Nicht so.
Also ja, ich keine Ahnung. Ich kenne schon Leute, die mal auf dem Opernball waren, weil es ist halt sozusagen der
Super Bowl. Ball.
Sicherlich der spannendste. Ja, der Super Bowl unter den Bällen, genau. Der Super Bowl. Der Super Ball.
Oh Gott.
So schnell haben wir schon einen Episodentitel. Das ist doch wunderbar.
Oh mein Gott. Ja. Okay. Wollen wir noch kurz die Kurznews durchgehen, die ich zusammengesammelt habe? Genau. Wir fangen an mit Kolumbien. In Kolumbien gibt es halt diese FARC, das ist eine ehemalige Guerillatruppe, die jetzt zu einer Partei geworden ist. Und die wollen aber machen keinen Wahlkampf mehr, weil es verschiedene Demonstrationen gegen die Guerillagruppe gab, die gewaltvoll geendet sind, sodass der Anführer ihr Leben bedroht sehen. Aber sie kriegen trotzdem mindestens 5 Plätze in beiden Parlamentsdingen.
Das war dieser Deal, wofür dann der eine Typ, der Präsident, glaube ich, den Friedensnobelpreis bekommen hat, oder?
Genau, aber es scheint nicht so richtig gut zu laufen.
Ja. Also das heißt, die sind jetzt eine Partei, machen quasi aber keinen Wahlkampf, aber sie haben quasi in dem Deal dann die 5 Plätze garantiert im Parlament und dann...
Genau, quasi 5 Plätze im Haus und, also im Unterhaus und 5 Plätze im Oberhaus, so ein bisschen habe ich das verstanden. Also es gibt 2 Kammern, sie kriegen jeweils 5 Plätze. Sie sind auch sicher, dass sie nicht den Präsident stellen wollen, das haben sie so gesagt, das fand ich ziemlich lustig. Aber ich finde es halt, also das war mal eine bewaffnete Guerilla-Kampftruppe und die traut sich jetzt nicht mehr Wahlkampfauftritte zu machen, weil sie Leben bedroht sehen. Irgendwie scheint das nicht eine besonders gute bewaffnete Guerilla-Gruppe gewesen zu sein.
Sie haben ja ihre Waffen abgegeben, das ist ja das Problem. Also,
ich kann mir nicht vorstellen, dass es so schwer ist, an Waffen zu kommen in Kolumbien.
Habe ich keine Erfahrung, aber ich glaube, ich habe mehrere Beiträge darüber gelesen, dass das alles sehr kompliziert ist und schwierig ist, weil die ja echt so, da sind Menschen, die haben noch nie in einer normalen, in Anführungsstrichen, Gesellschaft gelebt, sondern nur in diesen Lagern im Dschungel irgendwie und da haben Menschen, die halt 20 Jahre lang quasi, die da halt nicht mit der normalen Gesellschaft aufgewachsen sind und jetzt halt Probleme haben, quasi in einer normalen Gesellschaft zu leben. Das ist schon auch schon interessant und irgendwie faszinierend.
Also faszinierend finde ich das auch, genau. Ich muss unbedingt nur noch, ja, egal. Genau, das wäre das Erste. Das Zweite ist, das ist eigentlich nur so ein Follow-up. Der südafrikanische Präsident Zuma ist weiterhin afrikanischer Präsident, also südafrikanischer Präsident, aber wahrscheinlich nicht mehr lange. Das ist das, was die Medien dazu gerade sagen. Und ich fand das halt so absurd, weil sie halt irgendwie so sagen, also das ist so, wie wenn vor 3 Tagen die Medien gesagt hätten, ja, also Martin Schulz will Außenminister werden, wird er aber nicht. So, also, das, ich verstehe nicht, also ja, wenn so schön
über dich
geschrieben wird.
Kann er nicht einfach mal zurücktreten vielleicht? Ja, also ich meine, wenn alle eh wissen, dass er bald nicht mehr Präsident ist, kann er nicht einfach nicht mehr Präsident sein.
Das verstehe ich nicht. Also das ist, ja, genau, also das verstehe ich halt nicht. Also außer vielleicht kriegt er irgendwie, wenn er noch 5 Tage länger macht, kriegt er vielleicht noch ein bisschen länger, bisschen mehr Rente oder sowas.
Aber wird dann sein Nachfolger, der Nachfolger auch im Parteivorsitzendenamt, über den hatten wir, glaube ich, schon mal gesprochen, ne?
Genau, ja, also so sieht es wahrscheinlich aus. Möchtest du was erzählen?
Ich?
Ja.
Ich guck mal. Ja, über eine Sache kann ich sprechen. In Griechenland gab es nämlich eine riesige Demo mit hunderttausenden Menschen in Athen. Die haben dagegen demonstriert, dass Griechenland aktuell mit Mazedonien und der Europäischen Union verhandelt, um den Namensstreit um Mazedonien zu klären. nämlich Mazedonien heißt halt Mazedonien. Ja. Und eine griechische Provinz im Norden heißt auch Mazedonien. Und die streiten sich eigentlich vor allem darum, wer denn jetzt quasi die Heimatstätte von Karl, nicht Karl dem Großen, von Alexander dem Großen war, weil der kam ja aus Mazedonien. Und da gibt es halt jetzt Verhandlungen, weil Mazedonien möchte gerne in die EU, aber können sie nicht, solange Griechenland halt nicht akzeptiert, dass sie Mazedonien heißen. Und das finden die Griechen wiederum dumm und doof, weil die möchten halt, sind, ja, es ist kompliziert. Auf jeden Fall möchten die Griechen in
Es ist
Mazedonien
nicht
gerne, dass sie
kompliziert, es ist
Mazedonien
dumm.
bleiben.
Sag nicht, dass es kompliziert ist, es
Ja,
ist dumm.
Mazedonien hat einige Autobahnen jetzt umbenannt und den Flughafen umbenannt, sodass die nicht mehr Alexander der Große Flughafen und Autobahn Alexander der Große heißen. Und dafür mussten die Griechen das halt aber akzeptieren, dass Mazedonien eventuell auch in die EU eintritt und den Namen behält. Und naja, dann gab es eine Demo mit hunderttausenden Menschen, die mit Griechenland-Flaggen quasi dann in Athen standen und dagegen protestiert haben. Also ich würde gerne mal 100.000 Menschen auf die Straße kriegen für eine soziale, politische Aktion und nicht für so eine bescheuerte Namensgeschichte, aber gut.
Also das passiert in Griechenland auch, aber ich verstehe es wirklich nicht. Das ist so, als ob in Deutschland jemand darüber demonstrieren würde, dass Bayern sich auch Deutschland nennen darf. Das ist so.
Naja, aber Bayern ist ja tatsächlich Deutschland. Mazedonien ist ja nicht Griechenland.
Ja,
Also
okay, das.
das Land Mazedonien. Das ist ja auch der Grund, warum Mazedonien immer noch den bescheuerten Namen hat, den offiziellen Namen ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien. Das
Ja,
ist der offizielle Name dieses Landes.
und ich habe irgendwo mal gehört, sie wollen jetzt den Namen auf Obermazedonien ändern. Was ich halt auch, also wie soll das das Problem lösen? Ich
Aber
verstehe
das
es
finde ich
nicht.
wohl lustig. Einfach nur Obermazedonien, ohne dass es Untermazedonien gibt. Das ist
Ja.
lustig. Ich wäre dafür.
Okay, wollen wir
Ich glaube, wir müssen
abstimmen?
entscheiden.
Demokratisch hier
Naja,
drinne.
ich wäre dafür, wenn ich etwas mitzureden hätte, aber habe ich ja nicht, weil ich wohne in keinem der verschiedenen Mazedoniens.
Ja.
Ja, genau. Aber nach dieser Demo wurden auf jeden Fall nochmal eben zwei linke Gebäudeprojekte, Wohnprojekte angegriffen. Eins davon ist leider ausgebrannt. Das kann man, glaube ich, gleich noch miterleben, erwähnen, weil auch in Griechenland es leider einen Rechtsruck gibt und die Nazi-Partei da Golden Dawn immer stärker wird. Ja, ist okay. Genau, ich würde.
Ja, ist voll nicht okay, aber ich denke mir immer,
Genau.
ich verstehe das. Ich verstehe das an Orten, wo es vielen Leuten echt dreckig geht, dass man dann irgendwie seinen Hass kanalisieren möchte. Aber gerade in Österreich, wo es den meisten Leuten eigentlich sau gut geht, wie kann man da anfangen, einfach gegen irgendwelche Personengruppen zu hetzen, ohne dass man davon einen Vorteil hat? Also, das leuchtet mir viel weniger ein als an Orten wie gerade in Griechenland, wo es echt vielen Leuten einfach kacke geht. Da kann ich das viel mehr nachvollziehen, wie man halt anfängt, dann einfach andere Leute irgendwie noch weiter runterzuschubsen auf der Stufe. Aber wie kann man das machen, wenn es eigentlich eh allen ganz okay geht? Na gut, aber es ist wieder ein anderes Thema jetzt.
Ja, besonders. Also ich meine, das Interessante ist ja tatsächlich, dass es diesen Ländern, also Griechenland, Süditalien und auch Spanien und so, da gab es re relativ lange, haben die rechten Bewegungen eigentlich nicht so eine große Rolle gespielt. Das ist tatsächlich auch ein relativ neues Produkt. Und es kommt mir so ein bisschen vor, als ob das von diesen europäischen Staaten, also von den westlichen Staaten, ein bisschen dahin exportiert wurde.
Schwappt so
Also
über, ja, auf jeden Fall.
Griechenland hat ja eine Geschichte mit Faschismus, mit dem bis in die 70er Jahre halt mit einer Diktatur, mit einer Militärdiktatur, die aber halt auch durchaus faschistische Züge hatte. Aber spannend ist halt Spanien, ne, wo es das überhaupt nicht gibt, in Portugal. Das ist schon faszinierend.
Warte, du sagst halt, dass Griechenland eine Geschichte einer faschistischen Militärdiktatur hat, aber Spanien nicht.
Ja,
Also
okay, das war
Franco.
eine dumme Aussage, das stimmt, ja.
Entschuldigung.
Die hatten das auch, Franco und auch Portugal, genau, hatten auch eine Militärdiktatur und auch faschistische Regime. Da hast du natürlich recht. Aber die haben jetzt keine starken rechten Parteien, wie anders als in Griechenland zum Beispiel, wo es tatsächlich Morgenröte oder wie die heißt, ja, eine starke faschistische Partei ist. Ich meine, hast du das Logo von der mal gesehen? Das ist ja quasi das Hakenkreuz, nur ein bisschen anders.
Genau, also das sind Nationalsozialisten, im hitlerischen Sinne. Also das ist... Das ist
hitlerischen Sinne.
Aber
Nazis, ja.
Ja, pure Nazis. Aber die sind halt trotzdem auch, also auch da, also die haben halt nicht so große Erfolge. Und ich meine, die linken Parteien in Griechenland sind ja weitgehend die stärksten. Also ich meine, das ist die einzige derzeit, weiß ich nicht, sozialistische Regierung, die wir noch in Europa haben. Also muss man halt auch dabei erwähnen, um das ein bisschen ins Verhältnis zu setzen.
Ja, so eine Art Sozialismus, ja.
Genau.
Gehen wir einfach mal weiter.
Ich würde Syrien jetzt weglassen. Ich meine, das ist ganz interessant, aber eigentlich, da ist halt Krieg und man muss es weiter. Und der Krieg wird halt auch schlimmer. Also das ist halt, also gerade eskaliert der Krieg wieder ein bisschen stärker. Aber ich glaube, da kümmern wir uns einfach nochmal, also weil das halt einfach nicht so einfach jetzt auseinandernehmbar ist. Also einzig, was ich vielleicht wirklich erwähnen würde, ist halt, dass es gegen die irakischen kurdischen Truppen die Peschmerga gerade Vorwürfe gibt, dass sie wohl mehrere hundert IS-Kämpfer hingerichtet haben sollen. Also so standesgemäße Erschießungskommandos soll es da gegeben haben. Genau, aber also das sind so Vorwürfe, die gerade laut geworden sind. Was halt so diese Kurden, die halt gerade in vielen linken Fällen halt so gehypt werden, im Prinzip wieder ein bisschen auf den Boden holen soll. Wobei man halt sagen muss, das sind halt nicht die, in Anführungsstrichen, guten Kurden, das sind halt die kapitalistischen Kurden aus dem Irak. So. Das sind halt zwei verschiedene kurdische Gruppen.
Die guten und die schlechten, naja, gut.
Nein, eben genau deswegen habe ich das in Anführungsstrichen gesagt. Das sind halt die kapitalistischen Kurden. So. Ich weiß gar nicht, ob die Peschmerga auch weibliche Soldaten, also Soldatinnen haben.
Aber ich weiß es nicht. Ich glaube, eine Sache hast du noch.
Genau, und eins habe ich noch, und das ist gerade so was ganz Neues. Bermuda, ich habe gelernt, Bermuda ist gar kein Land, sondern es ist ein britisches Überseegebiet, und das durfte jetzt aber die gleichgeschlechtliche Ehe zurücknehmen. Also die Ehe zwischen Mann und Mann oder Frau und Frau. Und sie haben das begründet damit, dass halt nicht genug Leute an der Volksabstimmung zu diesem Thema teilgenommen haben. Und dann hat man das halt einfach zurückgenommen. Und jetzt gibt es halt begründeterweise einen riesen Aufschrei darüber. Und insbesondere sagen halt alle möglichen Gruppen, wie man denn jetzt zum Beispiel Russland gegenübertreten soll und dort halt für Rechte für LGBTIQ-Leute eintreten soll, wenn man gleichzeitig im Prinzip Schritte zurück innerhalb des Vereinigten Königreiches zulässt. Ja, das ist auf jeden Fall auch...
Schwierige Frage auch, weil es damit natürlich auch mit so kolonialen, warum kann Bermuda nicht selbst entscheiden, was sie machen?
Und weil sie halt kein Land sind. Also sie müssten halt ein Land werden. Warum sind sie kein Land?
Ja, das ist so die Frage. Nicht, dass ich das gut finde, dass sie diese Entscheidung treffen, nur dass sie... Das vermengen sich so zwei Themenbereiche. Naja. Ja. Naja, dann war es das, glaube ich, für unsere Kurznews. Und ja, vielen Dank, Juli, dass du da warst. Das war wieder sehr interessant und ich hoffe, dir hat es auch gefallen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, ich konnte ein paar spannende Einblicke geben und es war nicht zu verwirrend und zu schnell. Wie meistens, wenn ich versuche, was wiederzugeben.
Ich fand's auch gut, mir hat es super gefallen. Ich hoffe, unseren Hörern und Hörerinnen auch. Ich bin mir da auch ziemlich sicher. Und dann sage ich einfach mal, bis zum nächsten Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal. Schönen Abend euch noch. Ciao.
Tschüss.